Sie hören den Kurier.
Wohin steuert unsere Welt nach Corona? Welche Lehren können wir aus der Krise ziehen, um eine bessere, gerechtere Welt für alle zu schaffen? Für uns, aber auch für jene Menschen im globalen Süden, wie die weniger entwickelten Regionen der Welt im wissenschaftlichen Diskurs genannt werden. Wie schaffen wir einen Lebensstil ohne Ausbeutung von Mensch und Natur? Eine Riesenfrage. Habt ihr eine Antwort darauf? Ich habe versucht, eine zu finden. Beziehungsweise habe ich mir jemanden gesucht, von dem ich glaube, dass er die Antwort darauf weiß. Ulrich Brandt. Er ist Politikwissenschaftler und unterrichtet an der Uni Wien. Brandt war außerdem Mitglied der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität für den Deutschen Bundestag und setzt sich in seiner Forschung mit Ressourcen- und Umweltpolitik, Krisen der Globalisierung und imperialer Lebensweise auseinander. Was das heißt und was das alles mit unseren Lebensmitteln, Klamotten, Smartphones und Autos, mit Verzicht und der Steinzeit zu tun hat, das erkläre ich euch gleich. Es ist Freitag, der 6. August und ihr hört den Daily Podcast des Kurier, heute mit mir, Caroline Ferstl. Schon mal überlegt, woher eigentlich der Kaffee stammt, den ihr da jeden Tag in der Früh trinkt? Wie er angebaut und produziert wird? Unter welchen Bedingungen? Ob die Menschen dahinter überhaupt fair bezahlt werden und welche Pestizide dabei eingesetzt werden? Ganz ehrlich, natürlich wissen wir darüber Bescheid. Dass unser Lebensstandard in Europa auf der Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Süden beruht, ist ja nichts Neues. Sonst würde die 500 Gramm Kaffeepackung im Supermarkt nicht 4,99, sondern wohl das Zehnfache kosten. Und unser jetziger Lebensstil würde nicht finanzierbar sein. Beziehungsweise nicht für alle von uns, sondern nur für die allerwenigsten. Versteht mich nicht falsch, ich komme jetzt keineswegs mit der Moralkeule. Ich versuche zwar, auf meinen Lebensstil zu achten, konsumiere aber auch Bananen und Avocados, trage Fast Fashion und fliege mit dem Flugzeug. Obwohl ich ganz genau weiß, was wir damit Mensch und Natur antun. Imperiale Lebensweise nennt das der Politikwissenschaftler Ulrich Brandt. Aber was ist jetzt die Lösung? Wie kommen wir aus dieser zerstörerischen Lebensweise heraus, ohne in die Steinzeit, wie Sebastian Kurz letztens gewarnt hat, zurückzukehren? Oder wäre das vielleicht gar nicht so schlecht? Irgendwas müssen wir aber auf jeden Fall tun, um die Krisen, die wir haben, von der Klimakrise bis zu Corona, zu lösen. In wessen Verantwortung liegt das überhaupt? Bei uns? Bei der Regierung? Beim Staat? Ich weiß, das sind wahnsinnig große Fragen, die wir hier im Podcast heute behandeln wollen. Ulrich Brandt hat mir seine Sicht der Dinge im Interview geschildert. Herr Brandt, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
Sehr gerne.
Das große Thema heute lautet, was können wir aus der Corona-Krise lernen? Also welche Veränderungen können oder müssen wir jetzt umsetzen für eine gerechtere und demokratischere Gesellschaft? Was ist da Ihre Antwort auf diese riesige Frage?
Erstmal können wir lernen, wenn wir das uns ansehen, die Krise, und verstehen wollen, dass die bestehenden Ungleichheiten sichtbar wurden. Die bestehenden Ungleichheiten, wenn es um Wohnverhältnisse geht, um Arbeitsverhältnisse. Wer macht die Jobs und muss raus, kann kein Homeoffice machen, ist prekarisiert, ist flexibilisiert und ist viel mehr betroffen von der Corona-Krise als Menschen mit einem fixen Arbeitsvertrag, die eben auf Homeoffice umstellen können, die in einer großen Wohnung sind, wo die Kinder spielen können oder gut versorgt sind und anderes. Also erstmal können wir lernen, das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Alternativen. Wir haben eine sehr ungleiche Gesellschaft. Natürlich jetzt nicht im Vergleich zum globalen Süden, aber auch in Österreich gibt es viel Ungleichheit. Und es ist dann eine politische Frage, wie damit umgegangen wird. Und die politische Frage, ich nenne das in einem neueren Buch und in mehreren Aufsätzen, mögliche Lernprozesse. Mhm. Also wir haben gesehen in der Corona-Krise, dass es durchaus in diesem wahnsinnigen Einschnitt ab März 2020 schnell reagiert werden musste. Dass da Fehler gemacht werden, ist völlig klar. Das würde ich auch überhaupt nicht an der Politik kritisieren. Aber wir haben eben Lernprozesse, die sich verstetigen können. Der erste aus meiner Sicht wäre, der Staat spielt eine große Rolle. Uns ist jahrelang gesagt worden, im Grunde genommen sind es nur die Märkte, die können gar nicht international globalisiert genug sein. Und der Staat soll so eine Art Nachtwächterstaat sein. Der soll ein paar Regulierungen machen, aber möglichst wenig. Er soll möglichst wenig in die Wirtschaft intervenieren. Und wir haben gelernt in den letzten 1,5 Jahren, nein, dass es einen funktionierenden Staat gibt, der klare Vorgaben macht, der klare Regeln setzt, der auch unglaublich viel Ressourcen in die Hand nimmt, damit Gesellschaft sich stabilisiert, damit Menschen ihren Alltag stabilisieren. Das ist wichtig. Der zweite mögliche Lernprozess, also den wir über Corona hinaus behalten können, ist, dass der öffentliche Sektor, also der Sektor, der nicht rein auf Profit und auf Wachstum organisiert ist, sondern die Daseinsvorsorge sichert. Ja, wir reden über das Bildungssystem, natürlich über das Gesundheitssystem, über das Transportsystem. Was ist ein guter Transport? Was ist eine gute öffentliche Verwaltung? Das alles wurde in den letzten Jahren immer so an den Rand gestellt. Die tollen Branchen waren größere Autos, tolle Luxusgüter, Flüge möglichst billig, Digitalisierung natürlich und vieles andere. Also wir können eigentlich lernen, dass erstmal die Basisökonomie, dass unser Alltag funktioniert, dass wir Energie haben, dass wir, dass irgendwie alles funktioniert, ne, dass wir uns bewegen können im Alltag mit gutem Transportsystem, dass das eine Rolle spielt und dem auch nach Corona mehr Wert zu geben. Also nicht zurückzugehen, es sind wieder nur die Statusprodukte und anderes. Den dritten möglichen Lernprozess, den ich sehe, ist ja viel diskutiert worden am Anfang von Corona, dass es nicht immer alles schneller gehen muss und alles billiger werden muss. Hauptsache noch ein übers Wochenende für 19,99 nach London oder nach Mallorca oder hier noch ein Schnäppchen machen oder da noch das zweite Produkt kostenlos bekommen, weil man das erste schon kauft. Also dieses billig, 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 Geiz ist geil. Sondern dass es andere Aspekte gibt in unserem Leben, dass wir füreinander sorgen müssen, dass wir umsichtig miteinander umgehen müssen. Und zwar auch, wenn wir uns nicht kennen, in der Familie sorgen wir füreinander, aber dass wir auch mit Mitmenschen, weil wir eben vielleicht uns anstecken, dass wir da umsichtiger werden. Auch da, glaube ich, ist ein Lernprozess. Der vierte Aspekt wäre, dass diese Krise ein Virus hat und der Virus, die Umweltkrise, wenn man so will, also Corona ist auch eine Umweltkrise, die damit zu tun hat, dass der Mensch, die Gesellschaft, einen immer stärkeren Kontrollanspruch über Natur hat, dass monokulturell die Landwirtschaft angebaut wird, dass die Wildreservate zurückgedrängt werden, dass Natur nur als Ressource, als möglichst billig gesehen wird. Und was wir lernen können in der Krise ist, nein, wir müssen umsichtiger, vorsichtiger mit Natur umgehen und können sie nicht nur ausbeuten, sondern müssen eben auch Schutzräume schaffen, müssen Landwirtschaft diverser machen. Es können nicht nur riesige Monokulturen sein, sondern es muss eben Artenvielfalt geben in der Landwirtschaft und vieles andere. Auch da haben wir in der Corona-Krise viel von Problemen gesehen, ist viel diskutiert worden und jetzt auch Politiken einzuschlagen, die damit anders umgehen.
Das ist meine nächste Frage. Wie schaffen wir das jetzt umzusetzen? Liegt das nur an der Politik? Soll da jetzt die Politik aktiv werden oder liegt es auch an jedem Einzelnen?
Es ist immer eine Mischung. Es ist immer die Frage von Bewusstsein und die Menschen sind unterschiedlich. Manche wollen möglichst schnell zurück zum Alten und scheren sich auch nicht besonders, wollen wieder Party machen oder billig fliegen und anderes. Und dann kann man hoffen, dass möglichst viele Menschen, ähnlich ist es ja in der Klimakrise, es sind ja nicht alle, wir wissen um die Klimakrise, aber viele verhalten sich weiterhin völlig unnachhaltig. Aber es tut sich ja was gesellschaftlich. Und auch da würde ich sagen, hoffe ich auf einen Bewusstseinswandel, der nie bei allen sein wird, aber der durchaus signifikant ist, der also relevant ist. Aber wir brauchen andere Rahmenbedingungen. Und die Rahmenbedingungen werden von der Politik geschaffen in unserer Gesellschaft. Eine Politik, die umkämpft ist, die nicht auf einer Linie ist. Und ich hoffe, dass die Politik durch die Corona-Krise lernt, dass sie eben jetzt Stabilisierungsleistungen bringen muss, dass sie vielleicht auch mal gegen die Wirtschaft agieren muss, wenn es eben aus gesundheitlichen Gründen notwendig ist. Und einen dritten Bereich, den wir oft vergessen, sind natürlich die Unternehmen. Es ist ja nicht nur immer, hier sind die Konsumenten, Konsumentinnen, also die Haushalte, wie man so schön sagt, da ist die Politik und die sollen es irgendwie richten, sondern natürlich brauchen wir auch ein Umdenken im Management, bei den Beschäftigten, wenn wir zum Beispiel daran denken, für den Kampf gegen die Klimakrise brauchen wir weniger Automobilität. Wir müssen raus aus dieser massenhaften Automobilität. Das ist völlig klar. Das heißt ja aber nicht nur, dass jetzt die Politik die Rahmenbedingungen setzt, indem sie den öffentlichen Verkehr ausbaut. Da läuft ja in Österreich einiges, sondern die Politik muss auch die Rahmenbedingungen setzen, dass weniger Autos produziert werden. Aber die Unternehmen selber müssen ja bereit sein, weniger Autos produzieren. Die Beschäftigten, ja, und müssen beispielsweise künftig mehr Busse, hoffentlich elektrogetrieben, oder es muss einen Umbauprozess geben, dass mehr Straßenbahnen, mehr Züge gebaut werden. Also aus meiner Sicht ist es immer so eine Vielfältigkeit von Bewusstsein staatlicher Politik und den Produktionseinheiten selber. Und vielleicht ein vierter Akteur, den ich nicht unterschätzen würde, aus dem ich komme sozusagen, ist die Wissenschaft, ja, die ja auch heute sehr modernistisch, wachstumsgetrieben, ist sozusagen sehr stark zum Bestehenden beiträgt, Naturausbeutung vorantreibt, Nord-Süd-Ausbeutung vorantreibt. Und auch in der Wissenschaft muss es ein Umdenken geben, dass eben das, was ich anfangs sagte, Daseinsvorsorge wichtiger gemacht wird, das Sozialsystem eine große Bedeutung hat, der Staat. Und auch da tragen wir dazu bei. Mhm.
Sie plädieren dafür ja schon seit Jahrzehnten, andere Wissenschaftler auch. Sie haben 2017 das Buch geschrieben, Imperiale Lebensweise. Das ist jetzt 4 Jahre her. Haben Sie das Gefühl, dass sich etwas ändert in der Gesellschaft, dass sich das Bewusstsein ändert?
Also aufgrund eines Buches, das wäre, glaube ich, überzogen. Aber ich würde sagen, das Buch kommt in eine Konjunktur, die ungefähr 2008, 2009 losgeht, nämlich in der damaligen Wirtschafts- und Finanzkrise. Und wir haben ja sozusagen mit dem Begriff der imperialen Lebensweise auch angefangen, darüber nachzudenken. Die Monographie haben wir dann 16 geschrieben, sie ist 2017 publiziert worden. Warum ist es so schwierig, trotz der Politisierung ja schon damals der Klimakrise, trotz der Nord-Süd-Spaltung, trotz sozialer Probleme, warum gehen die Krisenpolitiken in die alten Branchen? Ne? In Österreich gab es die Schrottprämie, dass man das Auto vor der Zeit verkauft, ein neues sich kauft, damit der Autosektor stabilisiert wird und anderes. Ne? Systemrelevant waren ja damals die Banken, nicht die Pflegerinnen im Gesundheitssektor. Und da haben wir uns gefragt, warum ist es für viele Menschen immer noch attraktiv, und zwar nicht, weil sie böse sind, sondern weil es normal ist, weil es im Alltag gelebt wird, auf Produkte zurückzugreifen, auf Dienstleistungen, die andernorts, oft im globalen Süden, unter schändlichen sozialen und ökologischen Bedingungen produziert werden. Das ist der Kern der imperialen Lebensweise. Auch bei uns denken wir ans Maisfeld, denken wir an Fleischfabriken und anderes, aber vor allem im globalen Nord-Süd-Verhältnis. Und ich würde schon sagen, dass es in den letzten Jahren zunehmend gesellschaftliche Debatten gibt über diese Probleme, die wir haben. Multiple Krise nennen wir das auch im Buch. Also eine Vielfachkrise. Es ist ja nicht nur die Wirtschaftskrise, es ist auch die ökologische Krise, es ist auch die demokratische Krise, die Repräsentationskrise. Und gleichzeitig gibt es ja viel Business as usual, es geht ja viel weiter. Wir sind nicht naiv. Also es tut sich zwar was auf der Ebene von Diskussionen, von Anerkennung von Problemen, auch von gerade jungen Menschen, denken wir an die Fridays for Future, die eben sagen, so geht's nicht weiter. Ja. Das war ja ist ja bis heute ein sehr interessantes Phänomen. Und in diese Konjunktur kommt das Buch, und das Buch war ja auf der Spiegel-Bestsellerliste, war gut wahrgenommen, sehr breit diskutiert worden. Es wird in 10 Sprachen übersetzt. Auf Englisch ist es erschienen, auf Spanisch, Portugiesisch, jetzt vor 2 Wochen auf Japanisch, auf Chinesisch ist es bereits erschienen. Toll. Also wir haben ja offensichtlich da was getroffen an einem Unwohlsein. Und was, glaube ich, die Stärke ist, das sagen auch viele Besprechungen des Buches, wir moralisieren nicht. Moralisieren heißt ja, du lebst falsch, konsumier mal grün, leb mal anders. Aber wir sagen, nein, es müssen ja die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geändert werden. Es reicht ja nicht zu sagen, fahr kein Auto, sondern wo ist denn der gute öffentliche Verkehr? Oder wo wird vermieden, dass Menschen, weil sie sich die Miete in einer Stadt wie Wien nicht mehr leisten können, aufs Land ziehen müssen? Gar nicht, weil sie wollen, sondern weil sie müssen, weil die Mieten da günstig ist. Also müssen sie vielleicht aufs Auto zurückgreifen. Ja. Und das ist ein Ton im Buch, der offensichtlich gut ankommt. Und in diese Konjunktur kommen wir. Und wir merken schon, dass wir beispielsweise jetzt bei den Fridays for Future oder bei den anderen sozialen Bewegungen diskutiert werden. Wir werden eingeladen. Ich war auf die Sommerschule von Fridays for Future in Deutschland 2019 eingeladen, um Workshops, mehrere gleich zu machen zur imperialen Lebensweise. Da treffen wir was, aber es sind sozusagen sich verstärkende Prozesse. In der breiten Öffentlichkeit, das Buch wurde auch in der FAZ, in der Süddeutschen Zeitung, in Deutschland, hier in Österreich, in vielen Medien rezipiert. Und auch da treffen wir was. Aber es braucht natürlich viel, viel mehr als nur jetzt ein Buch oder mehrere Bücher. Es gibt ja auch andere, sondern es braucht eben viel breitere Diskussionen, eben beispielsweise jetzt im Kurier, dass wir nochmal andere Menschen erreichen, die neugierig sind, die selber ein Unwohlsein haben, die selber diesen Widerspruch leben. Einerseits muss ich ja oder auf diese Produkte zurückgreifen, wenn ich ein neues Handy kaufe. Ist es halt in China produziert? Wenn ich Kleidung kaufe, ist es oft zu schändlichen Bedingungen produziert? Das lebe ich irgendwie, aber nicht, weil ich ein schlechter Mensch bin, sondern irgendwie ist das halt normal. Und so ein Begriff wie die Impra-Lebensweise hilft mir vielleicht dabei, die Probleme besser zu verstehen und dann zu sagen, nein, dann kaufe ich halt Kleidung, die unter fairen Bedingungen, unter ökologischen Bedingungen produziert wurde und anderes.
Ja. Wie soll denn jetzt generell der Weg aus dieser multiplen Krise, wie Sie es nennen, gelingen? Da reicht es ja nicht, wenn manche Länder sich nationalstaatlich auf sich schauen und bestimmte Maßnahmen initiieren. Braucht es da nicht einen globalen Wandel, wo alle gemeinsam mithelfen?
Unbedingt.
Und wie schaffen wir das? Wie kann sowas gelingen?
Es braucht unbedingt diesen globalen Wandel. Allerdings sollten wir uns nicht dahinter verstecken. Weil ja oft gesagt wird, Österreich ist ja völlig irrelevant auf der globalen Ebene. Wir müssen hier gar nicht so viel machen. Die Chinesen sollen erstmal was machen oder die Inder. Ne? Mhm. Und dann wird da auch alles sozusagen homogenisiert. Ja, in China gibt es weiterhin bitterste Armut. Ja? Das sind von den weit über 1 Milliarde Menschen 300 Millionen, die nun zu materiellem Wohlstand gekommen sind, der ihnen zu gönnen ist, ja, die aber auch die Impra-Lebensweise leben wollen. Ja, und die Eliten leben sowieso in Saus und Braus. Wir müssen die Politik in die Pflicht nehmen, da haben wir schon drüber gesprochen, die Unternehmen. Also ich würde mir das sozusagen auf verschiedensten Ebenen vorstellen. Mhm. Auch auf der Ebene, wie wir gesellschaftlich diskutieren, ne? Diese immer noch Attraktivität, die ja von der mächtigen Werbeindustrie vorangetrieben wird. Geiz ist geil, kauf dich glücklich, es kann nicht billig genug sein. Das auch in Frage zu stellen und zu ihrer Grundfrage hinaus. Im Bereich internationale Politik gibt es einen, finde ich, sehr interessanten Begriff, der heißt das Kooperations-Konkurrenz-Paradox. Mhm. Einerseits leben ja ökonomisch die Länder oder Regionen, also die EU beispielsweise mit USA und China in Konkurrenz, in der wirtschaftlichen Konkurrenz. Gleichzeitig wird kooperiert. Viele Produkte von uns hier, die wir konsumieren, kommen aus China oder den USA. Und das Problem der heutigen internationalen Politik ist, dass sie kooperiert, um den jetzigen Globalisierungsprozess, der ja viel Konkurrenz heißt, abzusichern. Nehmen wir die Welthandelsorganisation. Die ist ja eine Organisation, die Regeln macht, an die sich alle halten sollen, damit es Konkurrenz gibt. Mhm. Aber diese Konkurrenz de facto heißt Impra-Lebensweise, heißt Ausbeutung von Menschen und Natur. Es ist eine kapitalistische Konkurrenz, die aber kooperativ über internationale Politik abgesichert wird. Was wir bräuchten, ist eine andere Form der Kooperation. Also es geht nicht per se um Kooperation, weil viel Kooperation ist schädlich, weil sie eben das Wachstumsregime absichert, klar, die Ausbeutung absichert, ja, sondern wir bräuchten eine Kooperation, die Nachhaltigkeitsfragen ökologisch und sozial ernst nimmt. Da sind wir Richtung UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, da sind wir bei Kooperation, die ausgleichend wäre mit hohen Umwelt- und Sozialstandards in Südländern. Da wären wir bei einem Lieferkettengesetz, was ja groß diskutiert wird, dass die Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette für die Standards ökologisch und sozial zuständig sind und anderes. Also es ist nicht per se mehr oder weniger Kooperation, sondern die Frage des Wie. Mhm. Was macht die Kooperation aus? Und da brauchen wir möglichst hohe Umwelt- und Sozialstandards in anderen Ländern. Das heißt in der Konsequenz, dass einige Produkte hier teurer werden würden, aber wir hätten eine bessere, eine andere Globalisierung.
Das führt mich zu meiner nächsten Frage, Stichwort Verzicht. Sollten wir als Gesellschaften des globalen Nordens auf bestimmte Dinge in Zukunft verzichten, um die Standards oder die Maß oder die Bedingungen, unter denen sie in den globalen Ländern des Südens angebaut werden oder herkommen, damit wir da irgendwie was Richtiges schaffen?
Ich halte die Verzichtsdiskussion für eine falsche Fährte, weil sie tut ja so, als wenn wir weniger vom Bestehenden, wenn wir das hätten, ist es besser. Und mein Ansatzpunkt wäre eher, es anders zu machen. Also die Herangehensweise wäre nicht weniger Produkte, sondern was sind eigentlich die Bedingungen für ein gutes, auskömmliches, sinnerfülltes Leben? Und die sind in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten zunehmend, hast du mehr Produkte, kannst du mehr konsumieren, kannst du mehr reisen, ist dein Auto größer, wird dein Haus größer, etc. Und Verzicht hat immer noch eine Semantik von Askese. Du willst mir wegnehmen. Ne? Wenn ich mit Gewerkschaftern, Gewerkschafterinnen spreche, da gehen fast physisch die Ohren zu. Weil Verzicht für die heißt, die Wohlhabenden, die Mächtigen sagen Verzicht, aber sie meinen immer die unten. Sie meinen Austerität, sie meinen Anpassung der Schwächeren. Und deshalb halte ich den Verzichtsbegriff von der Aufladung für ganz problematisch, weil er fordert von denen, die eh wenig haben, noch weniger tendenziell. Und die, die genug haben, machen irgendwie so weiter oder machen ein bisschen weniger. Das schadet denen aber gar nicht. Von daher würde ich zwei andere Begriffe einführen. Das andere ist ein gutes Leben, die Bedingung für ein gutes Leben für alle, die Rahmenbedingung für gute Mobilität, gutes Wohnen, gute Ernährung, gute Kleidung und gute Kommunikation. Wir können die Liste fortsetzen. Dazu brauchen wir Produkte. Das sind am Ende auch weniger, ist weniger Konsum, das stimmt. Aber es sind auch teilweise andere Produkte. Es ist eben nicht mehr das Auto, sondern es ist der öffentliche Verkehr. Es ist nicht mehr das Essensprodukt, das industriell gefertigt wurde über den Weltmarkt, sondern es ist ein Produkt, eine Speisung, ein Nahrungsmittel, die das lokal, ökologisch und sozial gerecht produziert wurde. Ne? Also eine ganz andere Form der Ernährung. Nicht weniger von der industriellen Ernährung, weniger Hamburger etc. etc., sondern eine andere Form der Ernährung. Biologische produziertes Fleisch, gar kein Fleisch, wie immer man leben will. Und das Prinzip wäre, nicht auf Kosten anderer und nicht auf Kosten der Natur. Der zweite Begriff, weil Leben heißt ja immer auch produzieren. Das ist ja auch eine Schlagseite der Ökologiedebatte, dass sie ganz stark auf den grünen Konsum geht. Es muss ja auch anders produziert werden. Und da halte ich einen Begriff für sinnvoll, wo wir jetzt auch einige Forschungen in Österreich gemacht haben im Bereich Automobilindustrie, von Rückbau. Rückbau heißt, wir müssen von, wenn es auch gesellschaftlich notwendig ist, angesichts der Klimakrise, wir brauchen weniger Autos, wir brauchen dafür mehr Züge, mehr Straßenbahn, wir brauchen durchaus weiterhin LKWs, aber nicht so wahnsinnig viele wie jetzt, weil der Güterverkehr auf die Schiene verlegt wird. Und Rückbau bedeutet dann, bestimmte Bereiche, nämlich die Autoproduktion, vor allem den Verbrenner, zurückzubauen und gegebenenfalls andere Bereiche aufzubauen. Aber wir dürfen uns nichts vormachen. Wir brauchen insgesamt in den hochindustrialisierten Ländern wie Österreich insgesamt einen Rückbau des Industriesystems. Es muss dann weniger produziert werden. Dann sind wir auf der Produktionsseite bei Fragen von Arbeitszeitverkürzung. Wir sind bei Fragen von Umqualifizierung, dass wir in bestimmten Branchen wie der Pflegebranche zu wenig Fachkräfte haben oder in der Bildungsbranche, in anderen dann tendenziell zu viel Fachkräfte. Und wir brauchen dazu, wenn wir jetzt dann denken, weniger Autos zu produzieren, auch eine starke Ansage der Politik, weil dieser Umbauprozess darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Ja? Wenn die Beschäftigten heute, das haben wir in vielen Interviews rausbekommen in der Autobranche, wenn die Beschäftigten von Umbau hören, denken sie daran, sie verlieren den Arbeitsplatz. Und da muss die Politik sagen, es kann sein, dass du den konkreten Arbeitsplatz verlierst, aber wir garantieren dir, dass du in einer anderen Branche, vielleicht mit 30 Stunden, einen Arbeitsplatz bekommst, wo du da die Qualifikation einbringst, wo du auskömmlich bezahlt wirst und wo du eine Sinnhaftigkeit deiner Produktion hast. Dann schaffen wir den Umbau des Wirtschaftssystems. Also der Autoarbeiter für einen Verbrennermotor, der ja weiß, dass wir die Klimakrise haben, vielleicht sind die Kinder bei Fridays for Future, der wird, wenn es jetzt nur heißt, wir bauen die Autoindustrie zurück, sagen, nein, ich will doch meinen Job behalten. Mhm. Wenn es aber gesellschaftliche Angebote gibt, dass er eine andere Tätigkeit machen kann, eben beispielsweise Straßenbahn zu produzieren, vielleicht mit 10 Stunden weniger pro Woche, weil wir nicht mehr so viele Arbeitskräfte brauchen, dann wird das sinnvoll. Und so stelle ich mir den Umbauprozess vor. Also nicht angstgetrieben, das zurück zu Ihrer Frage, Verzicht, der Begriff des Verzichts erzeugt Angst, sondern die Angst zu nehmen und gute Bedingungen für den Umbauprozess zu schaffen. Mhm.
Wenn ich mir aber die Politik in Österreich in den letzten Wochen anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass wir nicht diesen Weg gehen. Also ich denke da konkret an den Steinzeit-Saga von Bundeskanzler Kurz, der ja unlängst für Aufregung sorgte. Er meinte da, es sei der falsche Weg zu glauben, dass wir das Klima dadurch retten können, dass wir uns in Verzicht üben. Er sieht das als Weg zurück in die Steinzeit, der von Grünen, Linken oder egal von welchem Lager auch immer von Aktivistinnen propagiert wird. Was sagen Sie dazu? Deckt sich das jetzt mit Ihrer These von Rückbau?
Ja, das ist natürlich katastrophal. Ich glaube, das ärgert den Kanzler selber, dass er so Mist erzählt hat, weil sozusagen ein aufgeklärter Politiker, als der sich versteht, ein moderner Politiker, hat natürlich längst kapiert, dass wir wirklich Probleme haben mit der Klimakrise. Also auch ein konservativer Politiker, der einigermaßen nachdenkt, der gut beraten ist, würde sowas nie sagen, sondern würde immer sagen, wir müssen die Klimakrise ernst nehmen. Aber, und dann würde das Übliche kommen, auf die Arbeitsplätze achten, auf das Wirtschaftswachstum achten, auf die Wettbewerbsfähigkeit achten. Und dann fangen wir Diskussionen an. Was bedeutet Wachstum? Was bedeutet Wettbewerbsfähigkeit? Was bedeutet Arbeit? Also dieser Steinzeitsager ist für ihn selber eine Katastrophe. Ich finde es interessant, weil sich natürlich darüber jetzt die Regierung, die ja lange sehr einheitlich war, nun eine Differenz hat. Und dass der grüne Koalitionspartner, der ja durchaus ein ambitioniertes Programm hat, jetzt schon zeigen kann, was die Notwendigkeit ist. Aus meiner Sicht und in vielen Studien ja belegt, hat Österreich ein relativ hohes Umweltbewusstsein. Mhm. Das wissen wir natürlich auch über sozusagen Naturnähe, über viele kommen noch vom Land, selbst in Wien haben Verwandte und anderes. Wir wissen aus vielen Umfragen auch so auf der europäischen Ebene im Vergleich zu anderen Ländern, dass das in Österreich relativ gut entwickelt ist. Aber Österreich hat Hausaufgaben zu machen. Ne? Das wissen wir im Verkehrssektor, das wissen wir bei einem sehr mächtigen Bauernbund, der eher Richtung industrialisierte Landwirtschaft geht. Und
auch Thema Bodenversiegelung.
Genau, ein riesiges Thema. Und von einem Politiker wie Kurz würde ich zumindest erwarten, dass er eben das Dilemma benennt und dass er dann versucht, mit seinem Koalitionspartner eingebettet in ein europäisches System. Wir reden ja von Green New Deal, wir reden von riesigen Geldern, die ja auch für Österreich abrufbar sind, für die Klimapolitik, dass da umsichtiger Politik gemacht wird. Also als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, was ist das jetzt? Ist das ein Affekt? Aber diese Affekte sind wichtig, weil die Affekte können uns ja helfen zu deuten, was steht da wirklich dahinter? Dass er sich sonst offensichtlich bei klimapolitischen Aussagen enorm kontrolliert und jetzt, weil er sich offensichtlich ärgert in einer Situation, mit dem Steinzeitsager kommt. Mhm. Ich finde, das sortiert was, gerade in der österreichischen Politik, und zeigt den Grünen auch nochmal in der Regierung, aber auch den NGOs, den vielen Unternehmen, die ja auch einen ökologischen Umbau wollen. Die Unternehmen sind nicht Steinzeit in Österreich, ja, die allermeisten nicht. Ja. Die Konsumenten sind auch nicht Steinzeit. Ja. Die Öffentlichkeit ist auch nicht Steinzeit. Dass da nochmal was sortiert wird, und von daher fand ich das eigentlich ganz gut, weil es was anzeigt.
Mhm. Alles klar. Herr Brandt, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank für die spannenden Fragen.
Dankeschön. So, jetzt würde mich aber interessieren, was ihr denn hält von den Ansätzen von Brandt, von den Themen Verzicht und der einzelnen Verantwortung. Schreibt uns doch einen Kommentar oder schickt mir eine E-Mail an caroline.ferstl@kurier.at und wir diskutieren darüber. Ich jedenfalls nehme mir einmal mehr vor, meinen Kaffee zu checken, bevor ich ihn konsumiere, und weniger Bananen und Avocados zu kaufen. Und werde mich bemühen, mehr Bewusstsein zu schaffen und über unsere Lebensweise zu reden, vor allem mit Leuten, die sich noch weniger damit beschäftigt haben, auch wenn es unbequem ist. In diesem Sinne wünsche ich euch trotz allem ein schönes Wochenende. Der Podcast wurde von Elias Nadmesnik produziert. Für Ton und Schnitt ist Dominik Kanzian verantwortlich. Mein Name ist Caroline Ferstl und wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, Bussi und Baba.